dieses Abends, der ist schon so tröstlich. Und er hat sowas, dass man an sich selber glauben soll, dass man positiv bleiben soll, dass man ja so in die Zukunft blicken soll. Und das tut wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit, wo wir nicht nur unsere persönlichen Probleme haben, sondern ja dann auch sehr verunsichert sind in vielerlei Hinsicht, tut es eigentlich ganz gut.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kantinengespräche. Heute geht es um das Musical Songs for a New World von Jason Robert Brown, das ab dem 23. Oktober in den Kammerspielen zu sehen sein wird. Mein Name ist Johanna Mouchon und mein Gesprächspartner heute ist der Regisseur der Produktion, Alexander Kratzer. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Als gebürtigen Innsbrucker müsste ich dich unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber der Vollständigkeit halber erwähne ich zumindest ein paar Stationen deiner Regiearbeit. Zum Beispiel das Schauspielhaus Salzburg, das Volkstheater Wien, das Theater Phoenix in Linz, das Theater Baden-Baden, die Vereinigten Bühnen Bozen und das Theater an der Elfingerstraße in Bern. Am Tiroler Landestheater ist das natürlich auch nicht deine erste Regiearbeit. Die letzte und sicher allen noch in bester Erinnerung war Georg Kreislers Heute Abend Lola Blau. Und jetzt also die Lieder für eine neue Welt. In was für eine Welt dürfen wir uns da hineinbegeben?
Also es ist für mich auch eine neue Welt, weil die letzten zwei Inszenierungen waren alle Musiktheaterproduktionen, was für mich an sich schon eine neue Welt ist, da ich ja vom Schauspiel komme, Schauspieler war, auch an diesem Haus. Und seit ich nicht mehr in diesem Haus bin, hauptsächlich als Regisseur tätig bin. Und es hat mich sehr gefreut, dass man mir das Vertrauen schenkt, dass ich Musiktheaterproduktionen mache. Da habe ich eben eine neue Oper inszeniert und Georg Kreisler nennt es Musical, das Musical Lola Blau. Bei den beiden bisherigen Arbeiten wurden viel klarer an einem Abend eine Geschichte erzählt. Und jetzt also Musical, das ist für mich ganz neu, also wirklich die neue Welt, mit, wie ich finde, sehr guter, sehr hitverdächtiger, ohrwurmverdächtiger Musik. Ich merke es einfach jetzt, wenn man aus dem Theater geht, ich habe immer Ohrwürmer und ich glaube, es wird dem Publikum ähnlich gehen. Es sind 16 Songs und in diesen 16 Songs werden 16 Geschichten erzählt, die eigentlich nicht zusammenhängen, aber vielleicht so über den ganzen Abend so ein Kaleidoskop der Gesellschaft, möchte ich es jetzt mal nennen, geben. Und ich denke, es hat so was Vielfältiges, was Buntes. Es gibt skurrile Szenen, es gibt aber auch sehr anrührende Szenen, finde ich, sehr ernsthafte Songs. Und ich glaube, diese Mischung macht es sehr spannend.
Du hast es gerade angedeutet, es sind 16 einzelne Geschichten. Diese Geschichten, vielleicht gehen wir später auch noch auf die eine oder andere ein, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber jetzt zunächst einmal als Regisseur, wenn man da so ein Musical bekommt, dann überlegt man sich ja, wie kann ich das auf die Bühne bringen, dass es trotzdem noch ein großes Ganzes im Endeffekt ergibt. Was für eine Lösung hast du und habt ihr da im Team gefunden?
Also man arbeitet ja so in verschiedenen Schritten und der erste Schritt ist natürlich der, dass man alleine drüber nachdenkt und dann mit der Ausstattung, in diesem Fall mit Michael Zimmermann, gemeinsam arbeitet und das war ein sehr wichtiger Schritt, würde ich jetzt mal sagen, dass wir gemeinsam, wie ich denke, eine ganz gute Lösung gefunden haben. Wir haben so einen grauen Zauberwürfel und in diesem grauen Zauberwürfel sind unsere vier ProtagonistInnen, die auch so eher grau gekleidet sind und irgendwie sich diese neue Welt erträumen und erschaffen. Und das ist in diesem Zauberwürfel sehr gut möglich, so ein Ausbrechen aus dem Alltag, aus dem Leben. Manchmal auch dieser Wunsch, ein anderes Leben zu führen. So, das war so der erste Gedanke, dass man eben von diesem grauen Zauberwürfel aus, dass eben die Darstellerinnen für sich im Kopf so eine neue Welt erschaffen und dann hoffentlich auch das Publikum das erschaffen kann. Und der nächste Schritt war jetzt schon diese Arbeit und es war wichtig und es ist sehr gut, dass es so besetzt ist, wie es besetzt ist, weil es, glaube ich, sehr darauf ankommt in unserer Arbeit, dass man diese Geschichten gut erzählt, mit dieser Musik gut erzählt. Also dass man, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man mich besetzt hat als Regisseur, aber dass man auch so schauspielerisch arbeitet an dieser erzählerischen Art des Singens. Und das war mit den vier DarstellerInnen sehr gut, diese Arbeit. Und natürlich sind auch Sachen bei den Proben entstanden. Und ich bin auch zu einer Probe gegangen und habe so ungefähr gewusst, wo soll es hingehen und habe das dann mit dem oder der jeweiligen entwickelt.
Was ich auch ganz spannend fand, das kennt man jetzt vom Musiktheater eigentlich weniger, dass man sich so genau mit dem Text auseinandersetzt, war eben, dass du Leseproben gemacht hast. Wie ist es denn den DarstellerInnen da mitgegangen? Was war deine Erfahrung?
Ja, also ich glaube ja, dass ich besetzt wurde als Regisseur, weil ich eben so vom Schauspiel komme und im Schauspiel ist es relativ üblich, dass man sich mit dem Text auch, kommt immer so ein bisschen aufs Stück drauf an, aber dass man sich mit dem Text beschäftigt am Tisch, das liest, Rollenarbeit macht, Biografien erarbeitet für die einzelnen Figuren und das haben wir eben in dem Fall auch gemacht. Das Tolle an dieser Arbeit ist natürlich auch die musikalische Leitung, also der Hans-Jörg Sofka, der dann da dabei saß bei dieser Woche und dazugehört hat und das aufgesogen hat und das dann halt weiterträgt auch in die musikalischen Proben, weil wir beide das Ziel haben, dass es so ein erzählerisches Singen wird. Und ich denke, es hat Sinn gemacht, weil es gibt halt dann so einen spielerischen Unterbau, sage ich jetzt mal, so ein Fundament für die jeweiligen Rollen. Und darauf haben die vier, denke ich, ganz gut aufgebaut. Und es war eine gute Arbeit. Sie sind sehr unterschiedlich, die vier. Und ich glaube, wir haben das, also die Laura Schneiderhahn kennt das eben auch schon aus der letzten Arbeit. Und die anderen waren da, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt darüber, aber haben sich wahnsinnig gut einlassen und, glaube ich, haben es auch ganz gut genützt.
Wir können ruhig ja das Ensemble nochmal vorstellen. Das ist Julia Steingass, Laura Schneiderhahn, Andrea Di Maio und Sascha Zarabi.
Ich fand die Arbeit mit den vier Darstellerinnen fand ich sehr spannend, weil sie auch, ich sage jetzt mal, eine Mischung sind, weil sie doch aus verschiedenen Genres kommen und so verschiedene Zugänge haben. Und deshalb haben wir in dieser Arbeit auch, glaube ich, so eine gemeinsame Wellenlänge gesucht und, wie ich hoffe, auch gefunden. Ein junger Sänger, der jetzt neu im Ensemble vom Tiroler Landestheater ist, ist der Sascha Zarabi, der jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal in einem Musical singt. Er sagt aber, dadurch, dass er früher eine Band gehabt hat und er dort der Sänger war, hat er da so ein Gespür dafür und das merkt man schon nah bei der Arbeit.
Genau, vielleicht haben die ZuhörerInnen ihn kürzlich bei der Zauberflöte als Monostatos gesehen oder jetzt kommt auch nochmal die Gelegenheit dazu.
Dann gibt es einen Kollegen, den Andrea Di Maio, der auch bei uns jetzt so für die Choreografie zuständig war, der ein Musical-Darsteller ist, der sich sehr eingelassen hat, finde ich, in unserer gemeinsamen Arbeit auf die Sprache. Andrea Di Maio ist eigentlich italienischsprachig und ich würde sagen, dass er so gut und akribisch gearbeitet hat, dass man das überhaupt nicht merkt und sich denkt, er ist eigentlich muttersprachlich deutsch.
Ja, er war zuletzt unter anderem im Musical Sweeney Todd zu sehen.
Eine Kollegin, mit der ich zum ersten Mal gemeinsam arbeite, ist die Julia Steingass. Auch sie kommt aus dem Musical, glaube ich, war auch schon am Haus engagiert. Genau. Finde ich auch sehr spannend, einfach weil man bei ihr auch merkt, dass sie sehr auf dieses Schauspielerische einlässt. Ich fand ja ganz schöne Arbeit mit der Julia.
Vielleicht kennen Sie sie aus Blues Brothers im Auftrag des Herrn am TLT.
Ja, und die letzte, die mitspielt, die ich vorstelle, ist Laura Schneiderhahn und Laura Schneiderhahn ist jetzt für mich persönlich, also das ist die vierte Musiktheaterproduktion, die ich mache und die dritte, die ich mit Laura Schneiderhahn mache. Und deshalb sind wir recht vertraut und können, glaube ich, manchmal sogar über so Blicke kommunizieren. Und sie weiß, was ich meine und umgekehrt. Das Tolle an der Laura ist, dass sie halt einfach einen sehr schauspielerischen Zugang hat oder eigentlich auch Schauspielerin ist. Und das ist natürlich, vielleicht auch deshalb verstehen wir uns so gut, weil wir halt beide auch vom Schauspiel kommen.
Ja, Laura Schneiderhan ist Ihnen sicherlich auch noch in bester Erinnerung aus heute Abend Lola Blau. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt. Und die wunderbare Band wirkt natürlich auch mit, genauso im Graben wie die DarstellerInnen oben auf der Bühne. Dabei sind, wie gesagt, Hans-Jörg Sofka, dann zwei an der Gitarre bzw. am Bass, Francesca, Jessie Kreuz, Claudia Neudecker und am Schlagzeug aus dem TSOI Robert Gmachel-Pammer. Ja, wenn man den Text liest, fällt einem eben gleich auf, dass vorne steht Frau 1, Mann 1, Frau 2, Mann 2. Also genau. Das heißt, die werden nicht genauer charakterisiert oder die haben keine Namen. Macht das was aus jetzt für die Arbeit als Darstellerin, als Darsteller? Wie habt ihr da zu der jeweiligen Figur, die ja dann doch in einer Szene gezeigt wird, gefunden?
Also es macht natürlich was aus, ob man jetzt nur als Frau 1 bezeichnet wird oder als Hertha Müller oder so. Also das ist natürlich was anderes, wenn jetzt eine Rolle einen Namen hat und so. Ich glaube, es ist aber fast wichtiger, die einzelnen Rollen oder Songs sind fast wichtiger. Also es ist irgendwie vielleicht Mann 1, Frau 1 sind so wie StellvertreterInnen für die Gesellschaft, also eben vielleicht für Menschen, denen man auf der Straße begegnet, wo man jetzt auch nicht den Namen weiß, so.
Ja.
Und denen man dann ein bisschen zuschaut bei ihren unterschiedlichen Träumen oder auch vielleicht Dingen, die sie so nicht erleben wollen. Und deshalb ist diese Mann 1, Frau 1, so diese Ebene, glaube ich, haben wir so gewählt, dass es eben eine gewisse Neutralität, nenne ich das mal, hat. Und dass sie dann die Möglichkeit haben, wirklich in diese Rollen einzusteigen. Allerdings sind auch das so kurze Lichtblicke auf ein Leben oder so kurze Einsichten auf ein Leben, ganz unterschiedlicher Art eben, aber jetzt nicht lang erzählt. Also wir erfahren jetzt nicht 16 komplett verschiedene Biografien. Vielleicht kann man sie sich aber auch so zusammensetzen an dem Abend. Das finde ich eben ganz spannend dran, dass schon viel, glaube ich, Fantasieleistung oder mögliche Fantasie beim Publikum bleibt.
Ja, und wir sehen tatsächlich sowas wie einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Also das hat sicherlich auch mit Jason Robert Brown zu tun, der ja Autor dieses Werks ist, der in New York aufgewachsen ist und dort gelebt hat und dort natürlich auch vieles mitbekommen hat. Er selbst hat in Piano-Bars seine Karriere begonnen und hat dort auch Daisy Prince getroffen, die dann mit ihm dieses Musical bearbeitet hat und eben auf die Beine gestellt hat, sozusagen. Und naja, wir begegnen da schon New Yorker-Charakteren auch, richtig? Vielleicht können wir mal ein, zwei Geschichten anreißen, damit man sich was darunter vorstellen kann.
Ja, also ich reiße jetzt eine Geschichte an, die wohl wirklich so sehr New York ist. Da gibt es eine Frau, die, wie man dann irgendwie erfährt, wohl verheiratet ist mit einem sehr reichen Mann, der ein Penthouse besitzt und die sich überlegt, aus diesem Penthouse rauszuspringen und sich umzubringen. Oder vielleicht überlegt sie es nicht ganz wirklich, sondern will den Mann so ein bisschen erpressen. Aber das ist, glaube ich, eine so klassische, so die reiche Frau, die im Penthouse wohnt und alles hat, was sie braucht. Was fällt mir noch für eine Geschichte ein? Ja, es gibt dann vielleicht auch so den jungen Basketballer, den es ja bei uns nicht so gibt, der eben ausbrechen will, das ist so ganz andere Gesellschaftsschicht dann. Da würde ich sagen, das ist so die unterste Gesellschaftsschicht, ganz in ganz schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Und der sich über den Sport eigentlich emanzipieren will und zu einem halbwegs guten Leben oder er träumt sich ein sehr, sehr gutes Leben erreichen will. Ob ihm das gelingt, sei dahingestellt. Aber das ist eben dann schon auch typisch amerikanisch. Dennoch, glaube ich, auch so ein Platzhalter. Es gibt es in Europa schon auch, dass es Menschen gibt, die in prekären Verhältnissen aufwachsen und sich wünschen, ein besseres Leben wünschen. Mhm.
Ja, Jason Robert Brown war ja zum Zeitpunkt der Uraufführung oder eben als er das Werk geschrieben hat damals, 1995, noch ein recht junger Komponist, also 25 Jahre gerade mal.
Ja, stimmt. Also der ist ungefähr in meinem Alter, also 70 geboren, und das Stück wurde 95 Uhr aufgeführt. Und ich habe mir das jetzt einige Male gedacht, dass es für einen 25-Jährigen, nach meiner Einschätzung, glaube ich, musikalisch wirklich schon sehr ausgereift ist, aber auch so von den Geschichten, die er erzählt, hat man eher den Eindruck, das ist von jemandem, der schon mehr Lebenserfahrung hat als vielleicht 25-Jährige, aber er hat offensichtlich, macht man in New York, sehr viele Lebenserfahrungen, die man dann erzählen kann.
Ja, genau, die hat auch er gemacht, und vielleicht haben sie ihn ja sogar inspiriert zu diesem Werk. Also er hat seine Karriere in New York City als Arrangeur, Dirigent und Pianist für kleinere Shows begonnen. Er hat in diversen Nachtclubs und Pianobars gespielt. 1970 geboren, in der Nähe von New York aufgewachsen. Er hat die Eastman School of Music besucht und gilt als Vertreter einer neuen Schule von Theater- und Musical-Autoren. Songs for a New World wurde 1995 an einem New Yorker Theater uraufgeführt, lief sogar auch am Broadway einige Wochen, am Off-Broadway. Und damit machte er erstmals auf sich aufmerksam. Also in der Tat hat er mit diesem Werk seine Karriere eigentlich so richtig begonnen als Komponist und Textdichter. Sein Kompositionsstil gilt als sehr vielschichtig. Es finden sich darin Anklänge an Swing, Gospel, Folkrock, Rhythm and Blues und Funk. Und auch in Songs for a New World hat er eine sehr große Bandbreite an Songs.
Ja, sie sind wirklich total unterschiedlich, diese Songs. Es sind teilweise eben für die Band wirklich so große Nummern dabei, bluesige Nummern dabei. Und dann gibt es aber auch so, ich nenne es so sensiblere, ganz einfache, schöne Nummern für Klavier und Stimme. Also es ist ziemlich vielfältig. Und so wie ich es bei den Proben mitbekomme, aber schon auch eine Herausforderung sowohl für die Band als auch für den musikalischen Leiter, der in unserem Fall ja dann auch noch am Klavier sitzt und diesen Abend begleitet beziehungsweise sehr viel spielen muss. Und ich glaube, es ist für den Hans-Jörg Sofka auch eine große Herausforderung am Klavier. Der muss relativ viel üben. Er hat in den letzten Wochen sich sehr den SängerInnen gewidmet und muss jetzt nachholen und ist sehr akribisch bei der Arbeit, weil ich glaube, ich wirklich jetzt bei den Durchläufen sagt er mir immer wieder, dass es auch körperlich anstrengend ist für ihn, das zu spielen. Also wirklich eine
ich glaube, er hat auch kaum Pausen. Also
er hat praktisch überhaupt keine Pause.
Ja, das geht in einem durch und muss dann die musikalische Leitung von dem Klavier aus sozusagen machen.
Das ist ja, und das war dann schon, ich sage jetzt mal, auch eine Arbeit, also die, das war jetzt gar nicht meine, aber dieses Verständnis eben mit den Sängerinnen, dass sie immer mit diesen Originalaufnahmen arbeiten konnten, damit sie das Tempo auch gut im Ohr haben und dass das wirklich so total eingeübt ist und dass es so ein Verständnis gibt zwischen dem Hans-Jörg und den SängerInnen. Also sie vereinbaren sich, manchmal sind es wirklich nur kleine Blicke oder so, wenn Einsätze schwierig sind. Das bewundere ich immer ziemlich. Also die wachsen jetzt sehr zusammen, damit dieser Abend musikalisch gut funktioniert.
Und wir haben die Aufteilung eigentlich so ähnlich wie bei einer Kammeroper, in den Kammerspielen. Das heißt, die Band in dem Fall sitzt weiter unten, also in so einer Art Orchestergraben, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, die Band sitzt im Orchestergraben relativ tief unten. Das hat eigentlich technische Gründe, was man im Publikum hören soll und was man nicht hören soll. Man kriegt es aber schon mit, dass es live gespielt wird, und ich kann einfach jetzt auch von meiner Warte aus sagen, dass bei den Proben das ein totaler Unterschied war, ob die Songs eingespielt wurden, ja, das sind ja Einspielungen von derselben Band, oder ob sie dann live da unten saßen, da kommt schon viel mehr rüber und man spürt schon die Menschen an ihren Instrumenten, also es ist schon noch einmal ein Gewinn, obwohl man sie leider nicht sieht.
Ja, aber danach kommen sie sicher zum Applaus auf die
Bühne. Genau.
Wie ging es dir denn anfangs mit der Musik? Gab es da Songs, die dir besonders im Ohr geblieben sind oder ans Herz gewachsen sind? oder jetzt auch im Laufe der Probenzeit?
Ja, es ist eben eine ganz schwierige Frage, weil es so tagesverfassungsmäßig ist. Also manchmal sind halt, oder meistens sind schon diese, es gibt so ein paar Ohrwürmer drinnen, die werden wahrscheinlich auch funktionieren an dem Abend, wenn man es nur einmal hört. Wenn man bei einer Probe das dann 10-mal hört, dann kann man ja fast nichts dagegen machen. Aber eben, mir ist jetzt schon aufgefallen, dass bei so alltäglichen Gelegenheiten ich auch durchaus so Ohrwürmer habe von den Nummern, wo man es vielleicht nicht so glaubt oder wo man sich denkt, das sind jetzt die einfach so ein bisschen die leiseren Nummern, aber auch die bleiben hängen. Ich glaube, vielleicht auch inhaltlich.
Würdest du den einen oder anderen Song daraus auch privat hören?
Mittlerweile ja. Es ist ja so, ganz ehrlich gesagt, das ist ein Genre, mit dem ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe, das ich eigentlich als Zuschauer kenne, aber auch da nicht wahnsinnig viel gesehen habe. Ich bin jetzt nicht jemand, der zu Musicals reist oder so wie andere Menschen, sondern mich halt einfach eher mit dem Schauspiel beschäftige. Aber ich muss sagen, mittlerweile kann ich mir das total gut vorstellen. Es hat natürlich bei mir dann auch vielleicht so sentimentale Gründe. Dann in ein paar Monaten werde ich mir sicher mal anhören und werde mir denken, ach, das war ja doch eine schöne Probenzeit.
Du hast ja vorher schon erzählt, dass du Wert gelegt hast auf die Textarbeit. Und ihr habt Leseproben gemacht. Da müssen wir, glaube ich, noch ergänzen, dass wir ja die deutsche Fassung von Wolfgang Adenberg machen.
Genau.
Die erstmals in dieser kompletten Fassung eben von Wolfgang Adenberg 2010 im Anhaltischen Theater in Dessau im Rahmen des Kurt-Weill-Festes zu erleben war. Somit sind Übertitel dann nicht notwendig, sondern man kann alles gut verstehen.
Ich glaube, dass sie nicht notwendig sind. Nein, ich bin mir eigentlich sicher, wir haben so gut gearbeitet, dass sie nicht notwendig sind. Es ist aber auch natürlich eine ziemliche Herausforderung für die vier, weil man schon manchmal spürt, dass diese Songs komponiert sind für einen englischen Text und so, wie halt oft so im Pop, dass die englische Sprache vielleicht leichter funktioniert. War das jetzt auch so ein großer Teil der Arbeit, dass man das gar nicht mehr merkt? Und es war eine Dame von der Band, die den Bass spielt, die kennt eben das englische Original und war dann bei den Proben jetzt zuhören, damit sie so reinfinden. Und die hat dann irgendwann gesagt, es ist so gut gearbeitet oder gesungen von den Vieren, dass man das total vergisst, dass es das englische Original gibt. Also wir hoffen, dass man es gut versteht und dass man eben auch, dass der Umgang mit der Sprache jetzt so ist, dass man sich nicht denkt, ach, eigentlich soll es ein englischer Text sein, sondern dass jetzt wirklich gut auf Deutsch funktioniert.
Jason Robert Brown hat ja gesagt, es gibt etwas, das alle Songs gemeinsam haben. Und zwar diesen einen Moment, also es geht um diesen einen Moment, in dem man an einem Punkt in seinem Leben ankommt und sich entscheiden muss, ob man stehen bleibt oder sich umdreht und zurückgeht.
Ja, das stimmt. Also es geht tatsächlich immer um so Entscheidungen oder Wendepunkte, würde ich sogar eher sagen. Es gibt nämlich auch durchaus so einzelne Szenen, wo die Leute es vielleicht gar nicht nur selber entscheiden, wie es uns ja im Leben auch passiert, vielleicht auch wieder so ein Anknüpfungspunkt fürs Publikum. Also es gibt so konkrete Entscheidungen, wo sie jetzt wirklich sagen, gehe jetzt nach links oder nach rechts, und dann gibt es halt auch so schicksalhafte Dinge, und das kennen wir ja alle. Aber ich denke, dass er das wirklich auch ganz gut zusammengefasst hat, also dass das wahrscheinlich auch so ein roter Faden sein kann, den er an dem Abend spannt, sagt man da, gell?
Was würdest du sagen, was können oder werden die Zuseherinnen aus diesem Abend mitnehmen?
Ja, ich denke, dass jeder und jede wahrscheinlich individuell was anderes mitnehmen wird. Meine Hoffnung ist irgendwie, dass es vielleicht für alle so irgendeinen Anknüpfungspunkt gibt oder dass man sowas erlebt hat oder sich denkt, ich bin gerade in so einer Situation oder so, oder meine Freunde, Freundinnen sind in solchen Situationen oder ja, nahestehende Menschen. Also dass man vielleicht so eine Verbindung zum eigenen Leben herstellt, auf welche Art auch immer. Und das ist schon immer wieder, also ich finde so am Schluss dieses Abends, der ist schon so tröstlich Und er hat sowas, dass man an sich selber glauben soll, dass man positiv bleiben soll, dass man ja so in die Zukunft blicken soll. Und das tut wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit, wo wir nicht nur unsere persönlichen Probleme haben, sondern ja dann auch sehr verunsichert sind in vielerlei Hinsicht, tut es eigentlich ganz gut, denke ich mir. Für mich ist das jeden Abend jetzt so schon ein sehr schöner Abschluss, auch immer von der Probe. Und ich denke, das würde mich freuen, wenn es ein schöner Abschluss fürs Publikum dann immer wird.
Musicals verbindet man ja meistens mit großen Showeinlagen, vielleicht auch Choreografien. Jetzt klingt der Inhalt ja eher nicht nach großer Show. Wie habt ihr das gelöst?
Auch da kann ich keine eindeutige Antwort geben. Wir hätten am Anfang eigentlich die Möglichkeit gehabt, noch Statisterie dazu zu nehmen und dann vielleicht auch Choreografien auszubauen und so weiter. Im Laufe der Proben hat sich für mich immer mehr herausgestellt, dass ich so in die Reduktion gehe und wirklich bei den vier DarstellerInnen bleibe. Warum es trotzdem nicht so eine eindeutige Antwort ist, es gibt diese Nummern, wo jemand alleine singt und so für sich allein gestellt auf der Bühne ist. Und dann gibt es aber trotzdem einige Nummern, die wirklich also musikalisch eben viel größer mitreißender sind und wo wir tatsächlich auch, wenn nicht oft oder viel, dann trotzdem auch eine Choreografie haben, die einfach so, glaube ich, sehr in die Richtung vom Musical gehen. Also es gibt so beides, aber so, dass das Publikum immer noch, glaube ich, sich ganz viel dazu denken kann.
Ja, also das Publikum darf sich auf jeden Fall auf ein tolles Musical, auf wunderbare Songs mit großartigen DarstellerInnen freuen, deren Stimmen ganz wunderbar harmonieren. Und es ist, wie gesagt, für alle etwas dabei. Es sind melancholische Lieder dabei, die sehr berühren und zu Herzen gehen, aber auch sehr mitreißende Songs, also von allem etwas dabei. Vielen Dank, Alexander Kratzer, für das Gespräch. Toi, toi, toi für die Premiere am 23. Oktober in den Kammerspielen. Und wir hoffen natürlich, auch möglichst viele von unseren HörerInnen dann in den Kammerspielen begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.